Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
Wir machen viele Bier, Lagers und Ales und Belgian Beers. Wir machen Axane Different Beers.
Sind deine Biere so gut wie die in Deutschland?
Oh, nein. vielleicht. Ich liebe meine Bier hier in Texas.
Hallo, hier ist der Reisepodcast, dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Ich bin Joris, Reisejournalist und spreche hier alle zwei Wochen mit Reisejournalisten, Reisebloggern, so wie Rebecca, die ja schon viele Reisen unternommen hat, immer wieder berichtet. Heute habe ich mir mal Tom Sundermann dazu geschaltet. Grüß dich. Ja, hallo. Du warst in Texas unterwegs, in diesem riesigen Bundesstaat in den USA. Hast dir nicht nur die Landschaft angeschaut, sondern auch mal geschmeckt.
Ja.
Genauer gesagt, Bier probiert. Warum
Richtig.
Ist Bier und Texas? Warum passt das so gut zusammen?
Naja, Bier und Texas passt einfach deshalb gut zusammen, weil dieser Staat eh schon immer eine wahnsinnig große Biertradition gehabt hat. Ja, Texas, das ist Landschaft, das ist Cowboys, das ist das urtümliche Amerika. Und da gehört Bier natürlich ganz selbstverständlich dazu.
Ja, du hast viele Brauer auch persönlich kennengelernt. Du hast deren Produkte probiert, ganz wichtig. Darüber sprechen wir in der nächsten halben Stunde hier im Reisepodcast. Aber jetzt sag doch mal ausgerechnet in Texas, das ist ja so der Staat, soweit ich weiß, mit den strengsten Alkoholgesetzen. Ausgerechnet da entsteht aktuell so eine junge Brauerszene, ne?
Ja, ich konnte es eigentlich auch kaum glauben. Natürlich sind die USA ein Land mit ganz vielen Craft-Bier-Brauereien. Das ist so einer der großen Megatrends, der da entstanden ist oder sich da vergrößert hat. Und Texas ist einfach ein bisschen später nachgezogen als die anderen US-Staaten, hat dafür aber auch sehr viel richtig gemacht. Und darum gibt es da jetzt viele Biere, die einfach schon perfekt handwerklich ausgereift sind, die lecker sind und die vor allem auch ganz besonders kreativ sind. Können wir später mal drüber sprechen, wie zum Beispiel ein Schokobier schmeckt oder ein Kürbisbier.
Reden wir doch mal über deine Reise so von Anfang an. Machen wir es mal chronologisch, ganz verrückt. Erstmal so ein Flug rüber nach Amerika muss ja gut organisiert sein. In die USA fliegt man ja nicht von heute auf morgen ganz einfach. Wie hast du es organisiert? Ging das irgendwie recht easy übers Internet oder musstest du auch vor Ort da deine Expertenkontakte spielen lassen?
Es war relativ simpel. Der Dreiklang, um den man sich kümmern muss, wenn man in die USA fliegt und rumfährt, das ist Flug, das ist Mietwagen, das ist Hotels. So, Hotels sind leicht zu buchen, ein Mietwagen ist relativ simpel und auch nicht allzu teuer zu beschaffen. Ja, und bei Flügen, da schaut man eben auf die Bewertungsportale und sucht sich etwas Günstiges raus. Je nachdem, wenn man jetzt über US-Drehkreuze fliegt, dann wird es auch nicht allzu teuer. Ich habe ungefähr 700 Euro hin und zurück bezahlt.
Und dann warst du auf einmal in Texas. Ist ja ein Staat mit gut 28 Millionen Einwohnern. Also kann man sich fast wie ein Drittel so groß wie Deutschland vorstellen, allein was die Einwohnerzahl angeht. Und dann ist ja auch viel, viel Landschaft. Bevor wir aufs Bier kommen, vielleicht kurz einmal so dein erster Eindruck von Texas. Wie hat sich's angefühlt, als du dort dann gelandet bist?
Du kennst ja bestimmt diesen Spruch, in Amerika ist alles viel größer. Und während das nicht überall stimmt, in Texas stimmt es auf jeden Fall. Alles, was man so in Deutschland kennt, ist da einfach viel extremer dimensioniert. Ja, du fährst irrsinnig weite Strecken, die Felder, die entlang der Interstate, also der dortigen Autobahn liegen, sind gigantisch. Texas hat einfach wahnsinnig schöne und wahnsinnig weit auslaufende Landschaften, die sich dann im Laufe der Strecke, also nach Süden hin, auch deutlich verändern. Noch so eine Ähnlichkeit zu Deutschland, würde ich sagen.
Gilt ja als friendly state, der freundliche Staat. War das auch so dein erster Eindruck von Texas? Sind die Menschen da freundlich? Ist es dieses, hey, welcome to America, drink a beer with me? Oder wie war das? Oder musstest du erstmal am Flughafen diese typisch kritischen Fragen beantworten, warum du da bist und wie lange du bleiben willst?
Die gab's auch. Tatsächlich da vor so einer Grenzbeamtin, das ist schon krass. Und da sind die auch nicht so freundlich, aber ich bin ja nicht in Texas eingereist. Ich bin ja über Philadelphia geflogen. Kann man damit also vielleicht noch abtun. Und in Texas, also da ist es wirklich, jeder kommt so, hey, how are you? Nice to meet you. Und dieser ganze TINF, das ist da wahnsinnig weit verbreitet. Auch im Restaurant wird dir dann gesagt, so, hey, good choice zu dem Wein, den du gerade ausgewählt hast, auch wenn du nur den billigsten auf der Karte genommen hast. Es gehört einfach dazu.
Fangen wir doch mal an in Dallas, ja? Da war es ja unter anderem.
Das war der Start, ja.
Wie war es da in Dallas? Ist das so ein Tipp, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall, wenn man die USA bereist, die Region dort rund um Texas, sollte man Dallas da auf jeden Fall mitnehmen?
Unbedingt. Dallas ist eine wahnsinnig lebendige, wahnsinnig spannende und metropolenartige Stadt. Es ist eine Metropole. Tag und Nacht, da ist immer irrsinnig viel los. Die Häuser sind auch riesig. Diese Stadt ist unfassbar spannend. Sie hat den Reunion Tower, wo man mit einem Aufzug ganz schnell nach oben fahren kann und nachts wirklich über die ganze Stadt blicken kann, die dann durch die Vielzahl von Lichtern und in den Hochhäusern ja wahnsinnig hell ist und einfach nur strahlt. Und natürlich auch, das habe ich mir angesehen, den Ort, wo Kennedy ermordet wurde. Pflichttermin.
So, da hast du also schon mal, ich nehme an, das war so die ersten Tage viel erlebt und abends bist du eingekehrt. Das war ja so auch so ein bisschen der Sinn der Reise. Mhm. Neben vielen schönen Fotos, die du gemacht hast, die wir auch gepostet haben auf Reisepodcast bei Instagram dort auf dem Kanal, bist du in vielen Brauereien gewesen. Wie muss man sich die vorstellen? Ist das so ein typisches Brauerei-Ding wie in Deutschland? Man kommt rein, es gibt rustikales Essen und viel Bier und dieser typische Bierduft liegt in der Luft oder ist das in Amerika alles ein bisschen anders aufgebaut?
Es ist ganz anders. Diese Brauereien, Microbreweries, die sind logischerweise sehr klein. Es gibt ein paar Gärbottiche und so. Und an die Brauerei schließt sich dann der sogenannte Tasting Room an. Das ist das, was man in Deutschland typischerweise dann so als Braugasthof bezeichnen würde. So, da ist es aber nicht alt, da ist nichts holzvertefelt, da ist nichts bajuwarisch oder so, sondern das ist einfach so eine, ich sag mal, vielleicht eine ausgebaute Lagerhalle. Stellst dir so vor, eine ausgebaute Lagerhalle mit Bierbänken drin, einer coolen Bar, coolen Leuten, die abhängen und wenig Deko. Die Biersorten stehen so mit Kreide auf der Tafel geschrieben. So kannst du es dir vorstellen. Es ist einfach jung, es ist hip, auch wenn ich dieses Wort hasse. Ja. Es ist das Richtige für junge Leute, die sich ja wirklich so für Bier pur interessieren und nicht dieses Ganze drumherum brauchen.
So, da warst du also auf einmal in Dallas, wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt, dann auch in einer Brauerei, durftest probieren. Wie schmeckt das Bier? Die wichtigste Frage, die ja natürlich jetzt jedem auf der Zunge liegt.
Richtig gut. Hilft dir aber nicht viel, wenn du gar nicht weißt, welches Bier ich probiert habe.
Ja, sag mal, genau. Ja,
es gibt verschiedene Linien, so zwei ganz große. Das ist eine, das sind die Interpretationen des europäischen Bieres. Ein helles, ein Pilz, ein belgisches Bier. Das brauen die da auch und machen es nach, wenn man so will. Das andere, das sind die eigentlichen Craft Beers. Das sind die, die dann auf ganz besondere Weise gebraut werden. Zum Beispiel mit einem sehr tollen Hopfen, der sehr zitrusartig ist. Oder dass das Bier ganz besonders malzig ist, dass es bestimmte Geschmacksnoten entwickelt. Und was man ja dann auch noch machen kann, Reinheitsgebot gibt's nicht, man kann andere Zutaten mit reinmachen. So, und da kommt dann, da kommt die Schokolade ins Spiel, da kommt der Kürbis ins Spiel, da kommt Zimt, Zucker und was nicht alles. So, und wenn du jetzt das Gesicht verziehst und denkst dir, was ist das? Ist das so eine Art Bier-Limo oder sowas, so ein süßes Zeug, was kein Deutscher anfassen würde? Nein, es ist ein subtiler Geschmack, du erkennst immer noch, dass es Bier ist. Es ist eine andere Art Bier zu machen und kein Mixgetränk.
Das ist ja so eine junge Brauerszene, hast du gesagt. Wahrscheinlich viele Startups, die sich damit dann selbstständig machen, versuchen das große Ding zu entwickeln. Du hast ja auch mit einigen Brauern gesprochen. Was haben die denn so erzählt?
Ja, hören wir uns doch mal an, was mir Jeff Fryman von Braindead Brewing in Texas erzählt hat. Der sagt uns, wie er angefangen hat mit dem Brauen.
What got me into brewing? I don't know. I really like the culture. It's kind of like, it's like music and beer. They're the same. Like you can't sell out. You're not allowed to, you know, you just do what you do. It's like kind of like art, but also there's like a craft to it too as well. There's science and they're like, so you get to get drunk, but also like nerdy in a nerdy way, you know? So.
Finde ich ja cool, wie die Amis mal reden. Yeah.
Ja, hier haben wir es nochmal gehört. Du wirst betrunken, aber irgendwie wirst du auch zum Nerd. Ja? Du kannst es nicht machen wie die großen Konzerne. Das ist es, was er sagt. Ja, du fängst von klein an, du machst dein eigenes Ding und da musst du natürlich auch was Besonderes liefern, sonst gehst du unter.
Verdient er denn wirklich Geld damit oder ist das wirklich noch so ein kleines Nerd-Ding, wo so ein paar Freunde mal vorbeikommen, vielleicht ein paar interessierte Menschen, die mal ein Bier probieren? Oder kann er wirklich davon leben, der gute Jeff?
Er hat mir erzählt, ja, er und seine Mitarbeiter können davon leben und nehmen auch Geld ein. Bei anderen Brauern, mit denen ich gesprochen habe, die haben durchaus noch Jobs nebenher. Das richtig große Geld machen die Konzerne. Das hat mir sein Kollege Andrew Herder erzählt. Der nennt uns nochmal ein paar Unterschiede zu diesen großen Brauereien.
We're not tied to any history being a 3.5-year-old brewery. I mean, we do quite a bit of traditional beers using traditional methods to pay respect to the history of brewing in general, but we're not bound by any of that.
It's not like InBev, you know, where it's fucking giant, but can I cuss? Sorry, I forgot.
Fucking giant. Ja, so nennt er InBev, den großen Getränkekonzern. Das ist eben eine ganz andere Sache. Du kannst dich viel mehr auf deine Kunden einstellen. Das, was die Leute da draußen wollen. Du kannst auch viel mehr Sorten ausprobieren, weil du eben nicht den Massengeschmack bedienen musst.
Ja, man hört es raus. Die sind da auch ein bisschen stolz auf ihre eigene Bierkultur in Dallas.
Absolut. Das ist ein ganz eigener Stil in Dallas und in Texas. Erzählt uns hier nochmal Jeff Fryman.
It's various. I mean, you have about 10% of people that are like beer nerds and the people that are like love it. And then you have Dallas who doesn't know, like the regular guy doesn't know, you know, crazy beer, right? But we invite him in and we try and make him part of the party and then say, hey man, try this beer. And then, you know, a year from now, he's trying crazy beer. So we don't try and like, this is the way we need it. You know, it's just like how we act, how we feel. And then that kind of like creates, you know, back and forth kind of cyclical thing.
Er sagt, 10% der Leute sind vielleicht so richtige Bierkenner und die feiern das dann auch. Und die anderen, die kriegt man dann erst so Schritt für Schritt dazu, das mal richtig zu probieren. So wie wir jetzt mit unserem Podcast.
Wie hast du dich da eigentlich gefühlt? Ist man da erstmal nur der Gast, der vielleicht schüchtern am Rand sitzt oder irgendwo da am Tresen und ein bisschen am Bier nippt? Oder ist man direkt mittendrin, wird quasi in den Arm genommen und eingeführt in die Bierkultur in Dallas?
Es ist jetzt nicht wie in so einem Kölner Kneipenstübchen, wo du da gleich zwei Leute im Arm hast. Das ist, wenn du da sitzt, ist es genauso wie in Deutschland. Ich sag mal, sobald du irgendwie eine Möglichkeit hast, mit anderen in Kontakt zu kommen, dann sind die auch nicht genervt oder so. Die freuen sich dann einfach, dass da jemand kommt, hier so aus Germany. Hey, how you doing? What's it like over there? Das ist ja eine schöne Sache.
Das heißt, du hast auf Englisch viel mit denen gesprochen und das Schöne ist ja auch, das Bier lockert so die Zunge. Man könnte aber auch theoretisch mit vielen Menschen in Texas Deutsch sprechen, habe ich gelesen.
Ja, das ist richtig. Es gibt ungefähr 20.000 Einwohner in Texas, die heute immer noch die deutsche Sprache beherrschen, mehr oder weniger gut. Das liegt an der Geschichte von Texas. Dieser Staat wurde mitgegründet von Deutschen. Ganz viele, die damals während der ersten Einwanderungswelle dorthin gekommen sind, sind eben von Deutschland gekommen und haben ihre Traditionen mitgebracht, ihre Sprache und natürlich auch ihre Ortsnamen. Du findest heute immer noch ganz viele Städte und Dörfer da denkst du wärst in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel ein Berlin, ein Detmold, wo ich herkomme. Oder auch ein New Braunfels, das ist der zweite Ort, den ich besucht habe, liegt ein Stück nördlich von San Antonio, also etwas küstennäher. Und da habe ich mich auch getroffen mit Nachkommen von deutschen Vorfahren, zum Beispiel mit Mike Diedert, der mir ein bisschen erzählt hat, wie das so ist und wie er in seiner Jugend noch Deutsch gesprochen hat.
Mein Name ist Mike Diedert, ich wohne hier in New Braunfels, Texas. Wir haben hier schon, das war ich war geboren, hier in New Braunfels, und haben ja immer, what's the word I'm looking for?
Geliebt?
Geliebt, ja, hier, immer. So, alle von meinen Vorfahren, alle so, waren alle hier geboren. Wir haben alle das Deutsch gesprochen, mein Großvater und mein Großmutter hat immer Deutsch gesprochen zu mir.
Fühlt sich das Leben denn da auch so ein bisschen deutscher an? Gibt es ja mehr Vorschriften zum Beispiel? Oder was haben die Amis alles kopiert aus Good Old Germany?
Naja, ganz besonders deutsch wirkt es nicht, bis auf eine Sache, die ist wirklich typisch deutsch, Regeln und Gesetze. Natürlich, der deutsche Exportschlager schlechthin. Alkoholgesetze sind in Texas viel, viel strenger. Es sind die strengsten in den USA. Du darfst nicht mit einem Bier auf der Straße rumlaufen. Du darfst kein offenes Bier im Auto haben. Das muss, wenn, dann im Kofferraum sein. Ja. Viele Brauereien dürfen zwar Bier ausschenken, aber das nicht außer Haus verkaufen. Da gibt's dann wieder so ganz bestimmte Regeln. Ja, und dann gibt's noch die sogenannten Dry Counties. Das sind Landkreise, in denen außerhalb von Restaurants jeglicher Alkoholverkauf komplett verboten ist. Ob Supermarkt oder Fachgeschäfte, du kriegst es dort einfach nicht. Da habe ich mich aber von fern gehalten.
Natürlich, natürlich. Ja. Es war ja so eine Verbindung aus Beruf und auch ein bisschen privat rumreisen, Amerika kennenlernen. Ich persönlich war noch nie in den USA, stelle mir sehr, sehr spannend vor, diese komplett andere Kultur, aber dem dann doch so ein Stück Heimat, was man da wieder findet, nämlich in Form von Bier zum Beispiel. Es gibt aber auch Bier, was ganz anders schmeckt als in Deutschland. Saures Bier hast du dort auch getrunken.
Genau, in der New Braunfels Brewing Company. Wir sind also quasi noch vor Ort in New Braunfels. Und da ist das Bier sauer, weil man nicht einfach zur normalen Hefe greift. Ja, Hefe bringt den Alkohol ins Bier durch Gärung. Und in einer Industriebrauerei werden auch Industriehefen eingesetzt, also ganz speziell gezüchtete Kulturen, die sich über viele, viele Jahre bewährt haben. Früher, die Germanen, Sumerer oder wer auch immer das Bier erfunden hat, die haben einfach gewartet, dass Hefesporen aus der Luft anfliegen und dann den Alkohol vergären. So, und weil das eben irgendwelche Hefesporen sind, die dann durch die Luft geflogen kommen können, wird das Bier dann in der Regel sauer. Und so ist es auch in der New Braunfels Brewing Company. Wenn du jetzt denkst, igitt, saures Bier, mag ich nicht, probier es erstmal selber, es ist köstlich.
Aber die Vorstellung finde ich jetzt ein bisschen ekelhaft, ehrlich gesagt, dass irgendwie die Sporen dann durch die Luft geflogen kommen. Da weiß man ja vorher gar nicht, was am Ende im Bier gelandet ist, oder?
So ungefähr. Ich habe da mit dem Braumeister gesprochen, dem Nathan Rice. Natürlich kommen die da durch die Luft geflogen, aber er ist ausgebildeter, ich glaube, Mikrobiologe. Er kann das selber unter Mikroskop kontrollieren. Also es kommt nicht irgendwas ins Bier, sondern schon Hefen, die sich, er sucht sich die Guten raus, sag ich mal. Und dann gibt's da noch spezielle Zutaten, die er reinmischt, aber das kann er uns mal selber erzählen.
Oh yeah, we do a lot of experimentation here. Anything from adding wine, grapes and skins to our beer to adding native fruit. We did a beer with prickly pear off of a cactus, which nobody else had been doing. It was a lot of fun. And we've even done beer with pickle juice, which is kind of a strange thing to add to beer, but people seem to really like it. So.
Habe ich das richtig verstanden? Gurkenwasser im Bier?
Ja, ganz genau.
Das schmeckt.
Ich hab's probiert. Ich kann nicht sagen, es war das beste Bier, das ich jemals getrunken habe, aber es war auf jeden Fall das Außergewöhnlichste. So als letztes Bier am Abend wäre es eigentlich perfekt, weil da hast du nochmal eine Geschmacksexplosion. Du erwartest sowas ja nicht und auf einmal ist es so, als würdest du Gurkenwasser trinken.
Wie ist es für alle, die vielleicht nicht so dem Bier sich gerne hingeben, wie du es tust, wie viele es da tun? Kann man auch drumherum da irgendwas erleben? Du warst ja auch so wahrscheinlich in der Stadt da unterwegs, in der Umgebung.
Auf jeden Fall. New Braunfels hat einen Stadtteil namens Green, so sprechen es die Amis aus. Geschrieben wird es aber Grüne mit UE. Und dieser Stadtteil wurde von einem Deutschen des gleichen Namens gegründet, komplett selbst erbaut, komplett aus Holz und ist heute auch noch vollständig erhalten. Total toll anzusehen. Da gibt es zum Beispiel die älteste Tanzhalle der USA. Heute gibt es da fast allabendlich immer noch Country-Konzerte. Also wenn du so richtig in den USA-Spirit kommen willst, gehst du da rein und hörst du dabei in so einer proppenvollen Halle ein Country-Konzert an. Einfach krass.
Stelle ich mir sehr, sehr cool vor.
Definitiv.
Also das ist wahrscheinlich ein Erlebnis, das vergisst man nicht.
Tut man auch nicht.
Du bist dann weitergereist von New Braunfels, gingst dann weiter. Was war dein nächster Stop?
Der nächste Stop war Fort Worth. Das ist die Schwesterstadt von Dallas. Diese beiden Städte liegen so ungefähr wie Wiesbaden und Mainz direkt nebeneinander und bilden also einen sogenannten Megaplex. Und Fort Worth ist ein bisschen kleiner, aber ich persönlich fand es noch viel charmanter und fast noch einen Ticken interessanter als Dallas. Hab allerdings ein bisschen hingebraucht, weil die I-35, die Interstate, ist ein irrsinniger Staumagnet. Du stehst die Hälfte der Zeit im Stau, es ist furchtbar, aber du wirst wirklich mit einer tollen Stadt belohnt, in die du dann reinkommst.
Oh ja, gute Frage. Für alle wahrscheinlich sehr interessant, die noch nie in Amerika waren, mich eingeschlossen. Autofahren bedeutet da ja auch die große Freiheit. Das sind, ich glaube, sehr breite Straßen, viel Natur, schöne Dinge, die man da sehen kann, aber eben auch viel Stau. Und ich glaube, da wird man auch gerne mal rechts und links überholt von anderen, die es dann eiliger haben und die vielleicht so ein bisschen den Cowboy in sich entdeckt haben.
Ja, das ist wichtig. Es gibt in den USA kein Linksfahrgebot. Wenn du jetzt denkst, oh, Sodom und Gomorra, nein, es ist viel entspannter, weil du dich nicht mal erstmal wieder neu einordnen musst, kannst quasi einfach aufs Gas gehen. Das Geschwindigkeitslimit liegt teilweise bei bis zu 85 Meilen, das sind nur ungefähr 140 km/h. Also auch hier wieder so ein bisschen Autobahnfeeling, wenn du halt aus dem Stau raus bist. Und dann macht es sehr, sehr viel Spaß, ist ganz angenehm.
Irgendwann bist du dann in Fort Worth angekommen. Fühlt sich das dort anders an oder ist das immer noch dieses typische Texas-Feeling auch dort?
Das kommt drauf an. Was ist denn für dich typisches Texas-Feeling?
Auf jeden Fall glaube ich, es wird dort viel gegrillt. Es werden die Texas, diese typischen Hüte getragen. Es sind sehr rustikale Menschen und ich glaube, so ein Jiha hört man gerne mal. Oder sind das Vorurteile?
Zum Teil. Ich habe zwar kein Jiha gehört, gehe aber davon aus, dass es irgendwo zu hören ist. Ich habe die Hüte, ich meine, nicht gesehen. Aber wo du absolut recht hast, das ist das Grillen, die Barbecue-Kultur. Ganz groß, die Straßen sind da gesäumt von Barbecue-Restaurants. Jeder sagt dir, oh, du musst da und da hin, da gibt's das beste Barbecue der Stadt. Ja, und irgendwie haben sie alle recht, es schmeckt einfach toll. Und ja, du wirst da also rustikal satt. Und das ist ja auch was du suchst als Deutscher, ne?
Brauereien sind ja so die Überschrift deiner Berichterstattung gewesen.
Stimmt, auch deines, zurück zu den Getränken.
Natürlich, ich wollte gerade sagen, du bist doch garantiert dort auch in Fort Worth eingekehrt irgendwo, ne?
Selbstverständlich. Ich habe mal wieder eine Brauerei besucht. Damit es jetzt nicht zu eintönig wird, kürze ich es quasi mal einfach ab. Die Brauerei heißt Ra Brewing, macht auch ganz tolle Biere. Und da fand ich sehr schön, der Inhaber, der mich empfangen hat, ist der Fritz Ra. Und der spricht auch noch Deutsch. Hat mir ein bisschen was erzählt. Ich wollte natürlich wissen, was schmeckt denn jetzt eigentlich besser, Deutschland oder USA?
Wir machen viele Bier, Lagers und Ales und Belgian Beers. Wir machen 18 different Beers auf den Jahr.
Sind deine Biere so gut wie die in Deutschland?
Oh, nein. Vielleicht. Ich liebe meine Bier hier in Texas.
Wieder dieses Lachen, ach, sehr sympathisch. So sind die Amis, ne? Sehr herzlich und das ist nicht nur dem Bier geschuldet, sondern einfach auch der Kultur dort. Und wie lange warst du da insgesamt? Wie viele Tage?
Eine Woche.
Hast du dich danach so ein bisschen amerikanisch gefühlt?
Total. Ich kann es dir sagen, ich war einfach ein America-Man. Ja, diese Freundlichkeit, das ist es halt, was so bei dir bleibt und was du auch mitnimmst. Also heißt jetzt nicht, dass ich freundlicher geworden bin, das ist ja kaum vorstellbar, aber du behältst es einfach so gerne in Erinnerung.
Du hast ja wahrscheinlich immer abends erst das Bier getrunken oder war das so organisiert, dass du in Anführungszeichen schon morgens trinken musstest?
Also ehrlich gesagt, habe ich schon vormittags getrunken, weil ich sag mal, du kannst ja nicht in eine Brauerei und dann so, oh, wir machen jetzt hier ein schönes Interview, wir sprechen mal über das, was ihr hier so macht. Aber ich trinke eine Limo dazu. Geht ja nicht. Da kommst du ja total. Das ist doch scheiße. Nein, ich hatte das Glück, ich bin einfach mit Uber immer rumgefahren. Uber kennt man in Deutschland nicht so groß wegen der Taxigesetze hier. Aber da ist es ein Megading. Du steigst zu registrierten Fahrern ins Auto. In der Regel Privatleute. Und die fahren dich dann von Punkt A nach Punkt B. Dauert keine 5 Minuten, bis so ein Uber-Auto da ist, wenn du es mit der App bestellt hast. So, und dann kommst du ganz zackig dahin, wo du willst. Und zwar auch, wenn du schon ordentlich einen im Tee hast, so wie ich dann.
Ich bin ja persönlich großer Freund von Uber, auch wenn vielleicht ein paar Taxifahrer jetzt diesen Podcast nicht mehr abonnieren, wenn die das hören. Aber zum Beispiel in Berlin habe ich das mal ausprobiert und das ist ja wirklich grandios. Da kann man da auf der App sehen, wie sich das Taxi nähert. Man hat alle Daten von dem Fahrer vorab schon, sogar die Bewertung. Man kann sogar über die App auch Trinkgeld geben. Das läuft ja alles ohne Bargeld ab. Es ist schon sehr praktisch, dieses Uber. Okay, also wir waren in Texas mit dir unterwegs und ich glaube, wenn man so raushört, vor allem als Bierfreund, wird man dort glücklich, aber eben auch als jemand, der die USA mal wirklich von ihrer kernigen, von ihrer ja ursprünglichen Seite kennenlernen will.
Ja, ganz genau. Zum Beispiel, wenn du mal wirklich, wirklich USA-Feeling komplett haben willst, ja, woran denkst du da? Denkst du wahrscheinlich an...
Wahrscheinlich kommt jetzt Ballern, ne? Jetzt kommt noch Schießen wahrscheinlich. Ich dachte es mir schon.
Ich möchte gerne noch davon berichten, ja.
Gerne, gerne. Also ich finde das ja mal wieder erschreckend. Erstmal, wie viele Waffen die Amis an sich haben. Da hat ja jeder fast eine Pumpgun in der Hosentasche, so ungefähr. Und auch du als jemand ohne Waffenschein, nehme ich an, konntest da wahrscheinlich relativ einfach schießen, ne?
Ja, es war der Wahnsinn. Bin ich zu einem Schießstand hingegangen, einfach rein, habe gefragt, ja, kann man hier mal ein bisschen ballern, so ungefähr. Hey, yeah, sure, no problem. Und das hat dann so ungefähr $50 gekostet. Eine Knarre zum Leihen, ein paar Patronen und so ein Ding, wo man drauf schießt, eine Zielscheibe. Wurde mir da ganz freundlich, ganz toll erklärt. Ja, dann habe ich da ein bisschen abgedrückt.
Wie ist das so? Das kennen vielleicht in Deutschland manche aus der Bundeswehrzeit, vom Wehrdienst, der ja mittlerweile auch schon abgeschafft wurde. Also die meisten haben ja überhaupt keine Berührung mehr mit Waffen, wie ich finde, zum Glück eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ein Abenteuer, ist es trotzdem wahrscheinlich.
Ja, also ich würde es nicht zu Hause machen, irgendwie auf die Vasen im Garten ballern oder so. Aber da in so einer kontrollierten Umgebung, wo ja auch andere mit auf die Sicherheit achten, da ist es eben wirklich, da geht es in Richtung Sport und da macht es eben Spaß und ich finde, da kann man es auch mit Verantwortungsbewusstsein machen.
Tom, am Ende haben wir immer noch die Rubrik Top 3 hier im Reisepodcast. So Top 3 Tipps, was man unbedingt erleben sollte. Ich würde es jetzt mal auf Gesamt-Texas ausdehnen. Vielleicht auch Dinge, die man unbedingt dabei haben sollte. Was ist da bei dir auf Platz 3?
Nimm eine Kreditkarte mit. Das ist mein Tipp. Andernfalls musst du irgendwo Geld abheben oder Geld tauschen und das ist Unsinn. Weil du kommst mit einer Kreditkarte überall durch. Du kannst die ganze Zeit in den USA rumreisen, ohne ein einziges Mal einen Dollarschein in die Hand zu nehmen. Das ist so praktisch. Ich wünschte mir, es wäre auch hier so.
Überall, wirklich in jeder Kneipe, in jedem kleinsten Kiosk, wenn es sowas überhaupt gibt, überall kann man damit Karte bezahlen.
Ich war ein einziges Mal in einer Kneipe, wo es nicht ging, aber ansonsten wirklich überall. Ich war da auch schon auf Märkten, wo du am Gemüsestand mit einer Kreditkarte bezahlen konntest. Die hatten dann so ein Ding am Smartphone. Genial.
Oh, ja, das sollte es in Deutschland echt auch mal geben. Aber wir brauchen ja für manche Dinge hier ein paar Jahre mehr als andere. Platz 2 der Top 3. Texas Urlaub. Was sollte man da beachten?
Eine Sache kannst du dich drauf einstellen. Es ist da viel, viel wärmer als in Deutschland. Ja, Sommer 40 Grad, kein Problem. 50 Grad gibt's da auch mal. Also wenn du da nicht aufpasst, dann wirst du da selber gegrillt, anstatt dass du da Barbecue isst. Ist extrem. Ich war im Dezember da. Da war es dann natürlich deutlich kühler. Aber es ist halt viel angenehmer. Es ist mehr so eine Art Herbstwetter und überhaupt nicht das, was du jetzt erwarten würdest, wenn du über den Weihnachtsmarkt gehst, was ich da auch gemacht habe. Ich war ein bisschen zu optimistisch, habe mich dann da teilweise ja so T-Shirt und Jeans einfach raus. Das war dann zu viel. Wenn man eine dünne Jacke dabei hat, dann ist man eigentlich selbst im Winter in Texas gut gerüstet.
Platz 1 in unserer Top 3 hier im Reisepodcast. Wenn man nach Texas will, an was sollte man auf jeden Fall denken?
Gute Planung, das ist wichtig. Du kannst viel Geld sparen, wenn du deinen Flug rechtzeitig buchst. Also wir reden hier von einem Vorlauf von so mindestens 4-5 Monaten oder ein halbes Jahr. So 700 € für einen Flug ist realistisch. Und ich finde, das ist für einen Flug über den Atlantik auch nicht zu viel verlangt. Finde ich völlig in Ordnung. Eine super gute Sache. Oh, und mitnehmen, Kamera. Texas ist was fürs Auge. Da kommt der visuelle Genießer auf seine Kosten. Du hast die tollen Landschaften, du hast diese atemberaubenden Städte mit ihren Straßenschluchten und vielleicht auch mal ein paar tolle Typen, die du einfach triffst und fotografieren willst, weil sie so urig sind. Also eine gute Kamera mitnehmen, damit man das auch noch seinen Freunden und Familie zeigen kann.
Ja, also Texas, ein sehr rustikaler Landstrich. Man kann dort schöne Fotos machen, man kann dort leckeres Bier probieren, aber auch sehr deftig speisen und teilweise eben auch Deutsch sprechen, weil Texas von Deutschen gegründet wurde.
Und ballern.
Tom, schön, ballern natürlich. Schön, dass wir mal gesprochen haben hier im Reisepodcast. Vielleicht finden wir nochmal zueinander bald in einer anderen Folge. In 2 Wochen, in der nächsten Folge, geht's übrigens ganz deutsch zu. Dann geht's in den Schwarzwald und es gibt auch ein kleines Gewinnspiel. Das kann ich schon mal verraten. Ja, Hotelübernachtung. Mal gratis klar gemacht, Rebecca und ich. Danke fürs Gespräch. Danke für die Reise mit dir nach Texas. Und einige Fotos, wie gesagt, haben wir gepostet. folgt doch einfach mal dem Instagram-Kanal. Den findet ihr unter Reisepodcast und gerne auch diesen Podcast abonnieren. Da gibt es alle 2 Wochen gratis, natürlich ganz easy aufs Handy, eine neue Folge.
Ja, super cool, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Ich kann euch nur alle einladen. Kommt nach Texas. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.
Podcast?
Ja, mache ich auch.
Gut. Vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcast-Fabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de